Good morning, Endoscopy.
Der Endo-Podcast mit Alexander Meining und Gästen.
Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich darf Sie begrüßen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Good Morning Endoscopy, die 70. Folge und damit auch die letzte Folge der aktuellen Staffel. Und dieses Ereignis ist es wert, vielleicht ein bisschen eine andere Folge, wieder mal eine geschichtliche, medizingeschichtlich, historisch bedeutende Folge aufzunehmen. Und hierfür habe ich einen bedeutenden Zeitzeugen zu Gast. Die einen oder anderen kennen ihn schon von einer anderen Folge, wo wir über den Ötzi gesprochen haben. Und jetzt weiß jeder, wer hier vor mir sitzt. Das ist Peter Malverteiner. Hallo Peter, schön, dass du mitmachst.
Ja, hallo Alexander. Freut mich, mit dir in ein erneutes Gespräch eintauchen zu dürfen.
Richtig. Und wir machen da weiter, wo wir eigentlich beim Ötzi auch schon mal waren. Wir reden nämlich über den Helicobacter. Und der Helicobacter hat ja eine ganz interessante Geschichte und ich habe auch eine persönliche Geschichte mit ihm. Und deswegen freut es mich auch umso mehr, dich hier zu treffen und mit dir zu reden. Ich habe meine Doktorarbeit über den Helicobacter gemacht. Und das war Mitte der 90er Jahre und habe da die Erfahrung gemacht, dass da zum Teil noch doch erhebliche Kontroversen bestanden. Dass viele da gar nicht so richtig dran geglaubt haben. Manche dann irgendwie gedacht haben, na gut, das mag es vielleicht sein, dass es dieses Ding da gibt, in Anführungszeichen. Aber so richtig relevant ist er gar nicht. Inzwischen wissen wir, dass das komplett anders ist. Wir finden ihn ja fast gar nicht mehr, weil er auch dank deiner Initiative im weitesten Sinne doch bei größten Bevölkerungskreisen auch mittlerweile eradiziert wurde und gar nicht mehr da ist. Aber die Geschichte, wie Helicobacter pylori nach Deutschland kam, wie sich das dann auch in der gastroenterologisch-endoskopisch-viszeral-chirurgischen Community verbreitet hat, was da für Kontroversen waren, darüber wollen wir heute sprechen. Und lieber Peter, mich würde interessieren, wie du denn zum ersten Mal mit diesem Bakterium in irgendeiner Art und Weise in Kontakt kamst.
Alexander, spannend, wie du selbst natürlich persönlichen Bezug zu diesem Keim gefunden hast. Und natürlich habe ich deine Arbeiten in den 90er Jahren dann auch sehr gründlich gelesen, waren bedeutende Arbeiten, die du zusammen mit dem Professor Stolfe und auch dem Professor Beierdörfer verfasst hast. Ich bin so etwa 10 Jahre vorher in dieses Gebiet gestoßen und damals war es natürlich ein Gebiet, das Unglauben verbreitet hat. Ich selbst war nicht ein Believer, wie man das bezeichnen darf, als ich das erste Mal damit konfrontiert wurde, und das war 1984, kam ein Pädiater vorbei, als ich in der Infektiologie, ich habe damals in Ulm gearbeitet, an der Klinik, und da sagt er, Herr Malverteiner, das Ulkus ist eine Infektionskrankheit, haben Sie das schon gelesen? Dann habe ich zu dem Pädiater gesagt, aber hören Sie mal, kennen Sie die Grundlagen unseres Faches, saurer Magen, Keime können nicht überlegen und sie kommen daher. Aber warum nicht mal nachschauen? Wir hatten eine Studie durchgeführt, die sich auf die Abheilung und die Gründe der Rezidivanfälligkeit des Ulkus im Duodenum konzentriert hat. Und ich habe mir diese Arbeit, das war die erste Arbeit 83, eigentlich nur in Form eines Briefs angeguckt und hatte das große Glück auch, muss ich sagen, dass wir in unserer Klinik in Ulm damals einen Elektronenmikroskopiker hatten und wir hatten bereits die Arbeit zu dieser Rezidivanfälligkeit des Ulkus geschrieben, hatten den Keim nicht beobachtet, haben darüber geredet und dann hat er die elektronenmikroskopischen Untersuchungen nochmal genommen, haben wir gesehen, dass nicht nur spezielle Zellen, also die sogenannte gastrale Metaplasie im Abheilungsbereich des Ulcus duodeni ist, sondern dass tatsächlich, wenn man etwas sucht, wissend, dass es möglich ist, dass dort Keime sind, haben wir dann fantastische Bilder gehabt. Und der Eindruck dieser Bilder war für mich dann der Sprung, nicht nur in die Gläubigkeit, sondern in die Begeisterung, mich mit diesem Keim zu beschäftigen, damals Campylobacter pylori. Und wir haben dann 85, um noch eine kleine Anekdote zu erwähnen, den ersten Abstrakt zum Deutschen Kongress für Gastroenterologie geschickt, der war in Hannover und der wurde abgelehnt, dieser Abstrakt. Ich bin dann in die Mayo Klinik und die DMW hat unsere erste Arbeit abgelehnt. Es hat lange gedauert, nach 2 Jahren haben wir sie dann 87 publiziert, wo wir dann sehr vorsichtig formuliert haben, dass dein Keim die Ursache für die Ulkusentstehung ist. Das war ja schon ein Schritt weiter, also im pathophysiologischen Sinn, weil ja der Keim ausschließlich die Magenschleimhaut besiedelt.
Ja.
Und die Tatsache, dass man dann einen Bezug zum Zwölffingerdarm hergestellt hat, ist ja sehr komplex, weil das geht ja über eine Veränderung der Magenphysiologie, die dann bestimmte Zellen in dem Zwölffingerdarm induziert, die dann auch im Zwölffingerdarm von dem Keim besiedelt werden können, weil sie einen Magentyp, ein Phänomen oder ein Typ Schleimhautzelle vom Magentyp hatten.
Aber das ist ja, das Abstract wurde abgelehnt, was ja eigentlich, sage ich mal, schon fast eine Frau
ist. Ja, würde man auch sagen. Der Marshall, sein Abstract war übrigens abgelehnt in Australien, der erste.
Aber der erste Bericht, dieser Letter oder Brief, der war ja in Lancet publiziert. Trotzdem, ihr habt das auch gesehen, aber was war denn der Grund? Also es muss ja irgendeinen Grund haben. Also man hat ja Zahlen und Daten und ich glaube, soweit ich mich erinnern kann, war ja auch in diesem Letter von Lancet, der hat sich ja der Marshall selbst endoskopiert oder wurde endoskopiert, hat sich damit infiziert mit dem Keim und hat dann eine Antibiotikatherapie gemacht und dann hat er nochmal eine Kontrolle gemacht und dann war es weg. Und eigentlich hat man damals ja schon gesagt, diese sogenannten Koch'schen Postulate sind eigentlich erfüllt, dass dieses Bakterium ein kausales Agens ist.
Absolut.
Aber trotzdem hat man es nicht geglaubt. Wie kommt's?
Also, genau, wie viele Dinge, die komplett neuartig und gegen die bestehenden dogmatischen Kenntnisse sich wenden, die brauchen Zeit, um akzeptiert zu werden. Nun, im Letter wurde beschrieben, und das war ja die geniale Entdeckung von Warren, man sagt ja, ein Lichtmikroskop hat er gehabt, Magenbiopsien, und dann hat er gesehen, dass die Gastritis charakterisiert ist durch neutrophile Granulozyten und das wäre typisch für eine bakterielle Infektion. Dann hat er diese Stäbchen gesehen. Das hat er in einem Brief parallel mit einem Brief von Marshall eben 83 beschrieben und dann kam, genau wie du gesagt hast, die Koch'schen Postulate, die dann 1984 publiziert wurden. Deswegen ist es ja so historisch bedeutsam, es sind 40 Jahre her, dass dieses eben von dir genannte Experiment mit Selbstinfektion und dann Heilung der Gastritis, nachdem der Keim wieder weg, ohne dass wir jetzt die Koch'schen Postulate hier im Detail aufdecken, das hat letztlich dann eine viel größere Gruppe von interdisziplinären Fachgebieten. Wir haben dann Pathologen, Mikrobiologen, Epidemiologen, die haben dann begonnen, sich mit dem Problem infizierter Magen, Gastritis als eindeutig belegte Folge des infizierten Magens, aber dann in Richtung das, was wir ursprünglich gesehen hatten schon, Ulkusentstehung. Das hat dann erst 1989, also ungefähr 5 Jahre später, die Akzeptanz gefunden, nachdem man sehr vorsichtig, natürlich in der Behandlung mit kompliziertesten Regimen, du hast ja selbst noch in den 90er Jahren gemerkt, wie viele verschiedene Zusammensetzungen an Antibiotika. Es war ein schwer zu therapierender Keim, 89, aber dann eine weitere Arbeit in Lancet, die aus der Arbeitsgruppe von Herrn Tüttgart damals kam, der belegt hat, dass Ulzera, die refraktär sind, durch diese antibakterielle Therapie geheilt werden. Und das war so, sagen wir, ein ganz starker Anstoß, um weitere 5 Jahre später dann das erste Mal auch beim NIH eine Konferenz einzuberufen, wo man dann das Ulkus als eine Indikation bei nachgewiesenem Keim, inzwischen wissen wir ja, dass der Keim da bei 90% der Fälle im Ulcus duodeni die Ursache war, heute hat sich das ein bisschen verschoben. Und jetzt darf ich nur noch mal den Bezug zu heute bringen. Wir sitzen hier, wir unterhalten uns über ein gemeinsames Interesse, das wir ja teilen. Und es ist mir auch eine Ehre gewesen, dass wir vor 2 Wochen eine Publikation in Lancet schreiben durften, mit ein paar anderen, wo wir 40 Jahre Helicobacter jetzt auf dem Weg, den Magenkrebs, der zu 90% der Fälle getriggert wird durch diese Infektion, präventiv vermeiden können, indem wir eine Test and Treat in der Bevölkerung und wir haben Hochrisikobevölkerung und ich denke, das wird sich durchsetzen. Das heißt, der Keim, der ursprünglich Gastritis, dann Ulkus, dann krebserregend, jetzt von der Bevölkerung, in der Weltbevölkerung eigentlich verschwinden sollte. Und bestimmt wirst du mich jetzt weiter
entspannen. Nee, aber das ist ja genau das Interessante. Also ich kann mich ja, gehe vielleicht auch nochmal zurück, was meine Historie betrifft. Ich habe dann als Doktorand war ich auf einer Veranstaltung und da hieß, na gut, der so ein paar refraktäre Ulcera duodeni, da mag vielleicht dieser Helicobacter eine Rolle spielen, aber alles andere kann ja gar nicht sein und da müssten wir theoretisch das Trinkwasser mit Antibiotika irgendwie versetzen, dass da muss die ganze Welt ja mehr oder weniger diesen Keim loswerden. Das ist alles Unsinn. Was ja schon interessant ist an dieser Geschichte, wir wollen ja keine Namen nennen.
Nicht weitere.
Namen, aber was ja schon ganz interessant an so einer Geschichte ist, wie doch vehement zum Teil versucht wird, also jetzt vielleicht auch unabhängig von Helicobacter, aber es kann ja alles Mögliche sein, an Dogma, wie du gesagt hast, an dem Dogma festzuhalten. Das hängt, ich weiß es nicht, vielleicht meine Theorie oder was denkst du dazu? Ich glaube, das hängt oft damit zusammen, dass sich halt gewisse Personen zum Teil Jahre, Jahrzehnte lang wissenschaftlich, klinisch wissenschaftlich mit etwas beschäftigt haben und plötzlich explodiert diese Bombe. Und dann bricht natürlich in irgendeiner Art und Weise alles zusammen. Und das will man nicht. Da kämpft man dagegen. Oder was denkst du dazu?
Aber das ist genau der Punkt. Das habe ich hautnah erleben dürfen,
ja,
dass die sogenannten Meinungsbildner der zweiten Hälfte der 80er Jahre, als die Evidenz schon sehr stark, ja, war, dass Campylobacter, der erst 89 dann Helicobacter, dann aufgrund taxonomischer Eigenschaften umbenannt wurde, dass die sich maximal dagegen gesträubt haben. Ich erinnere mich an einen deutschen Kongress für Gastroenterologie 87 in Heidelberg, wo ich eine multizentrische Studie damals mit einem Wismutpräparat, das hieß Yatrox, und wir wussten, dass Monotherapie zwar nicht die komplette Entfernung des Keims ermöglicht, aber sie stark supprimiert, reduziert. Und jetzt, als ich diese Studie vorstellte und die gestandenen Gastrologen, darunter auch die Meinungsbildner, wurde ich direkt persönlich angegriffen, wie ich mir erlauben würde, hier vor diesen gestanden, und ich erinnere mich, also Gastroenterologen, so ein Konzept vertreten zu wollen. Es war 87, aber es gab ein paar Kollegen, denen ich menschlich, emotional sehr verbunden geblieben bin, die mich wahnsinnig in Schutz nehmen. Ich war ja da gerade ein frisch, jung, habilitierter. Und der Grund, der auch noch zu benennen ist in diesem Zusammenhang, ist, es gab einen Marktführer, die H2-Blocker damals, das Ranitidin, das die einzige Möglichkeit war, alternativ zur Chirurgie, der Vagotomie, eine langzeit erfolgreiche Unterdrückung der Rezidive zu halten. Und dieser Markt, und das haben die, benenne auch jetzt nicht die Firma, verstanden, dass dieser Markt zusammenbrechen wird, wenn das wirklich stimmt. Und ich meine, die hatten ja auch kluge Leute und haben bemerkt, da ist was. Und natürlich Meinungsbildner, die sich in einem Gebäude bewegen, das alles so linear ist und wo die Pharma auch stark unterstützt, ist ja klar. Ich meine, das kennt man ja, was für eine Verbindung dann auch, das ist etwas, was man auch heute nicht abschütteln darf. Es gibt diese Verbindung und die waren am Drücker, die haben bestimmt, wer spricht, unter welchen Bedingungen, und die haben natürlich das maximal blockiert, aber letztlich kann sich die Wahrheit immer durchsetzen. Man muss nur dran festhalten.
Naja, aber es ist natürlich schon, sag ich mal, also es ist ja eine ganz interessante Geschichte, aber es ist ja schon bemerkenswert, würde ich jetzt mal sagen, dass dann eigentlich eine Evidenz oder ein, sag ich mal, auch relevantes Verfahren, was ja auch vielen Patienten dann ja auch hilft, bewusst blockiert wird, damit sich das Präparat längere Zeit besser verkaufen kann. Und das ist ja, denke ich, was ja schon ein bisschen zum Nachdenken gibt und wo man sich dann schon fragt, man kann man nur hoffen, dass das jetzt nicht ein allgemeines Konzept ist, sondern dass das vielleicht für die Helicobacter pylori-Geschichte eine Ausnahme war, weil sonst wäre es ja eigentlich schon bedenklich.
Aber es ist natürlich eine Lehre, die wir auch aus der Beschäftigung mit diesem Keim gewinnen durften. Und natürlich wird der Fortschritt heute auch gebremst durch wirtschaftliche Interessen, die in der Pharmabranche sind. Das ist klar. Da gibt's die einen, die haben ein Produkt, das möchten sie so lange wie möglich eben erfolgreich haben, das ja auch bereits einen Quantensprung gemacht hatte. Ganz im Gegensatz zu den H2-Blockern waren die Protonenpumpen, und das war damals das Omeprazol, das als erstes kam. Das wurde sofort verstanden, dass man hier den idealen Partner für die Antibiotika hat, um eine effektive Therapie zur Eradikation des Keims zu machen. Und das ist, ich meine, wenn wir haben heute nicht die Zeit, uns mit allen neuen Entwicklungen, die man im Augenblick angeht, um auch von der traditionellen Antibiotikatherapie wegzukommen. Viele neue Ansätze, denn wir haben mehr als 4 Milliarden Menschen weltweit infiziert. Wir haben 1 Million neuer Fälle von Magenkrebs im Jahr. Und wir wollen ja einen Keim, der ja lange umstritten, ob er nicht auch gute Effekte hat, nicht mit der Kindheit, die entsprechende Immunausrichtung, Immunantwort, die Gespräche, die dann kontrovers geführt wurden, begünstigt es die Refluxkrankheit, wenn man den Keim wegmacht und alle diese Dinge sind, denke ich, inzwischen unter der Evidenz eingebrochen und man weiß, man will diesen Keim und man muss diesen Keim beseitigen, um einen gesunden Magen für die Menschen zu schaffen. Und ich glaube, das ist eine Botschaft, die wir beide sicher und seit langem verbreiten, die inzwischen also keine Gegenwinde mehr spürt. Jetzt ist man eher durch die Resistenzen auf die Antibiotika, die verwendet werden, eben gefordert, neue Wege der Therapie zu finden.
Ist ja auch so ganz interessant, du sagtest, die Pharmaindustrie hat da einen Markt gehabt, der ihnen weggebrochen ist. Man muss natürlich auch sagen, ich habe mit vielen Chirurgen damals gesprochen. Die haben gesagt, bei denen stand in den Facharztkatalogen stand noch so und so viel Vagotomin und Ulkus. Das ist alles weggefallen. Ja. Ich kann mich auch noch erinnern, als ich das erste Mal in der Endoskopie war, da haben wir endoskopiert und bei jedem zweiten Ulkus Duodeni gefunden, mehr oder weniger. Oder eine schwere Duodenitis, das ist ja auch weg. Also auch die, wahrscheinlich hat auch ein bisschen die Bedeutung der Gastroskopie auch für die Endoskopie verloren. Also ganz spannend, was sich durch eine kleine Entdeckung ändern kann. Was war denn deiner Meinung nach jetzt so der ausschlaggebende Punkt, wo man wirklich gesagt hat, jetzt braucht man überhaupt nicht mehr diskutieren? War das dann der Nobelpreis, den ja auch Warren Marshall 2005 bekommen hat? Oder war das vielleicht auch schon vorher? Oder andersrum gefragt, wann bist du das letzte Mal einem Non-Believer begegnet?
Ja, also es ist sehr interessant, weil ich war vor kurzem auch beim NIH in Amerika, wo große Initiativen auch starten jetzt in Richtung Magenkrebsprävention. Und da war auch einer der großen Protagonisten, ein wirklich berühmter Kollege, der immer noch basierend auf älteren Studien, aber auf seine persönliche Einschätzung eine gewisse Warnung ausspricht, dass man nicht in jedem Fall diesen Keim entfernt. Was ich auf dem Boden der Fakten heute komplett ablehne, weil es keine günstige oder begünstigende Situation durch diesen Keim gibt. Was du angesprochen hast mit dem Nobelpreis, das hat natürlich die große Masse der Menschen auch nochmal. Und es sind hunderte von Millionen Menschen in diesen Jahren, die durch die Eradikationstherapie von ihren Ulkusrezidiven befreit wurden. Das muss man bedenken. Das ist und die Chirurgen, die ja in den 80er Jahren noch ihre Kongresse mit verschiedenen Formen und Subformen der Vagotomien gefüllt haben.
Das weiß, glaube ich, kein Mensch mehr, was eine Vagotomie eigentlich ist.
Unglaublich. Ich bin in der Zeit aufgewachsen und das war ein ganz entscheidender Eingriff, den die Chirurgen, es waren auch elegante Eingriffe, mit den super selektiven Durchtrennungen der Vagusnerven. Aber ja, ich denke, die Entdeckung von Helicobacter ist eine Revolution, die vielen Menschen Gutes gebracht hat, die viele Menschen auch vor schwerwiegenden Komplikationen schützt, sowohl von benignen Komplikationen wie dem Ulkus und natürlich die Möglichkeit, eine weltweite Kampagne, Initiative, die schon von den großen Gremien einschließlich der WHO zumindest in Diskussionen überdacht werden, dass das mit in die Präventiv Medizin fest aufgenommen wird. Ich glaube, das ist der Weg, den wir beide, ich beziehe dich da ein, auf jeden Fall voll unterstützen und mit vollen Segeln in die Richtung fahren.
Peter, wir sind schon langsam am Ende des Podcasts, aber vielleicht noch ganz kurz, man hört ja auch so ein bisschen raus und man weiß es ja auch, wenn man dich kennt, dieses Bakterium, du hast ja eigentlich angefangen in der Pankreatitis-Forschung, aber dieses Bakterium hat eigentlich dein ganzes medizinisches Leben, deine Karriere und ja immer noch, also auch jetzt als Senior-Professor darf man ja sagen, das hat dich nicht losgelassen. Ne?
Ja, das stimmt. Es ist eine ganz faszinierende Wissenschaft, die sich um diesen Keim gebildet hat, die von den Grundlagen des Bakteriums, seinen Funktionen, seiner Pathogenität in einer spezifischen Nische wie dem Magen, mhm, mit Auswirkungen, die natürlich primär vor Ort, aber auch systemisch bestehen und natürlich auch ein Öffner war und ist, und das ist mein derzeitig oder mein großes Forschungsinteresse, das Mikrobiom, mhm, das gastrointestinale Mikrobiom. Ja. Wie verhält sich der Helicobacter mit dem Mikrobiom, mhm, im Darm? Mhm. Wie ist es denn, wenn der Magen ohne Helicobacter, mhm, ist, mit dem Darmmikrobiom? Und die ganze Forschung zum Mikrobiom ist natürlich in der Gastroenterologie, die wir ja nicht primär Infektiologen waren.
Richtig.
Sind wir heute alle. Wir, mhm, sind heute, es gibt keinen Gastroenterologen mehr, mhm, der es sich leisten kann, nicht nur über den Helicobacter, sondern auch über das gastrointestinale Mikrobiom sich kontinuierlich zu belesen. Die Leute kommen, die wollen wissen, kommen, mm, mit Stuhlmikrobiomanalysen, ob recht oder nicht und wie gut oder alle diese Dinge müssen wir Spezialisten in die, mm, Hand nehmen, die sie führen, und ist Teil der Gastroenterologie, auch der endoskopischen. Für mich war immer die Endoskopie der Zugang zur Forschung. Und, mhm, zwar gibt es die hohe Technologie in, mhm, der Endoskopie, aber die Endoskopie erlaubt ja auch, die Gewebe zu entnehmen. Und an diesen Geweben kannst du alles machen, von der molekularen Medizin, ja, bis zum, ja, Nachweis, ja, der Nischenzusammensetzung dieses Mikrobioms. Wir sind stark mit diesen Möglichkeiten, die wir in der Gastroenterologie haben.
Ich würde das jetzt einfach mal als wunderbares Schlusswort nehmen. Ich darf mich bei dir wirklich bedanken. Also ich finde, das ist immer noch ein spannendes Thema und es macht immer wieder Sinn. Ich glaube, wir haben viel aus dieser Geschichte gelernt. Du hast es ja wunderbar auch uns dargelegt, was für Fehlentwicklungen auch manchmal dann auftreten können, wenn man Dinge nicht akzeptieren kann als das, was es ist. Ich glaube, das ist sehr hilfreich, dass du uns das erzählt hast. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei dir bedanken, dass du wieder mal mitgemacht hast. Zum zweiten Mal, vielleicht gibt es noch ein drittes Mal. Mal gucken, was es dann als nächstes Mal ist. Und ja, Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bei Ihnen darf ich mich auch bedanken. Ich verabschiede mich sozusagen jetzt auch von der dritten Staffel. Wir werden noch ein kurzes Sommerspecial haben und dann geht es im August weiter. Und ich erwarte natürlich und freue mich aber auch selbstverständlich, dass Sie weiterhin uns treu bleiben und vielleicht den einen oder anderen mit so tollen Geschichten, wie sie uns gerade Peter Malverteiner erzählt hat, noch zusätzlich für den Podcast begeistern können. Vielen Dank und auf Wiederhören, Ihr Alexander Meining.
Wollen Sie mehr zu den angesprochenen Themen lesen? Besuchen Sie unsere Webseite www.endoscopy-campus.com und folgen Sie uns auf LinkedIn, Instagram, Facebook und Twitter. Für Fragen und Anregungen zum Podcast senden Sie uns eine E-Mail an podcast@endoscopy-campus.com. Außerdem freuen wir uns auf Ihre Kommentare zu unseren Beiträgen in den sozialen Medien. Diskutieren Sie mit uns. Ihre Themen sind uns wichtig.